Guten Morgen. Als ich heute früh zum Fenster rausgeguckt habe, da habe ich zu mir gesagt, na, der offene Himmel ist aber was anderes. Aber ihr werdet gleich merken, dass schon ganz, ganz viele Menschen auf unserer Erde, nämlich die, die der englischen Sprache mächtig sind, diesen feinen Unterschied hinbekommen. Also, wenn Sie den Himmel meinen, der voller Wolken ist, dann sprechen Sie vom Sky. Meinen Sie den Himmel, der voller Engel ist, dann sagen Sie Heaven. Und deswegen ist mir um das gerade oder den gerade wolkenverhangenen Sky nicht weiter bange, weil heute geht es ja darum, dass wir einen kleinen Einblick nehmen wollen in den Heaven. Das Bild allerdings hier bringt mich in Erinnerung an den Gottesdienst des dritten Advents. Und da haben wir ja ein Psalmwort gehört, unter anderem. Ein Psalmwort aus dem Psalm 24, Vers 9. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Der Pastor Florian Höring erzählte uns vorigen Sonntag die Entstehungsgeschichte des Liedes Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich glaube, es ist das bekannteste Adventslied, was wir in der Christenheit kennen. Und das Lied endet mit dem Gotteslob, dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Und wenn uns das heute gelingt, so einen Bogen zu schlagen, vom Türen aufmachen, Tore weit machen zum offenen Himmel, dann sind wir unserem Auftrag etwas näher gerecht geworden. Denn Gottesdienst heißt Gotteslob. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Von den irdischen offenen Türen gehen wir heute weit nach oben zum offenen Himmel. Sky und Heaven, der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin kannte nur den Sky. Da konnte er Gott nicht sehen. Und er hat ihn auch nicht gesehen. Daraus leitete er ab, dass Gott nicht existiert. Ich glaube, das war der größte Irrtum seines Lebens. Wenn wir heute über den offenen Himmel nachdenken, ist es ein bisschen von beidem. Folgt mir auf den Spuren der Bibel zu 5 gewaltigen Gotteserscheinungen des Heaven ohne die Gewitterstürme und Tornados des Sky. Zunächst eine jahrtausendealte Geschichte von Zwillingen. Der zuerst auf die Welt kam, bekam den Spitznamen der Rote. Sein Bruder hatte keinen. Aber wenn etwas auf ihn zutraf, dann das. Er war ein Muttersöhnchen. Der Rote war ein Draufgänger, streifte durch die Wildnis, lernte jagen und wurde Vaters Liebling. Der Zweite blieb immer zu Hause bei den Zelten, lernte kochen, unterhielt sich viel mit seiner Mutter und so wurden die beiden unzertrennlich. Nun, ihr wisst sicher schon, um wen es geht. Esau und Jakob, die Söhne von Isaak und Rebekka. Bibelleser wissen, wie das weiterging. Jakob luchst seinem Bruder für eine Linsensuppe das Erstgeburtsrecht ab. Er schwindelt unter Esaus Identität den väterlichen Segen und verfällt den Rachegedanken seines Bruders. Er muss fliehen und macht sich auf den Weg zu seinem Onkel Laban nach Mesopotamien. Der Onkel war mindestens genauso ein Schlitzohr wie seine Schwester Rebekka und sein Neffe Jakob, wie sich dann später zeigen sollte. Das muss wohl in der Familie gelegen haben. Ich möchte euch jetzt ein Bild zeigen. So hat man sich ungefähr vor 100 Jahren die eine Szene vorgestellt, zu der ich gleich näher komme. Ganz genau heißt das Buch Die Heilige Schrift als Bilderbuch für die Jugend aus dem Jahr 1933. Und den Text dazu finden wir in 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Wer mitlesen möchte, hier steht es, das ist die Übersetzung aus die Gute-Nachricht-Bibel. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte: An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte: Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Und am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze und er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Diese Erzählung von Jakob und der Himmelsleiter ist mehr als 3800 Jahre alt. Vieles an ihr mutet altertümlich an, und doch behandelt die Erzählung große und bis heute bedeutende Fragen. Das ist die Kunst des biblischen Erzählens, dass es Gedanken und Probleme in Geschichten zu fassen weiß, die viele von uns schon als Kind gehört haben und die einen dann ein Leben lang weiter beschäftigen können. Jakob ist auf der Flucht. Er hat seinen Vater und seinen Bruder betrogen. Ihre Wut und sein schlechtes Gewissen verfolgen ihn. Jakob muss mitten in der Wildnis bei einem Steinhaufen unter freiem Himmel übernachten, völlig ungeborgen. Doch mitten in dieser Ungeborgenheit öffnet sich für ihn der Himmel. Gott sagt ihm seinen Segen und das Gelingen seines Aufbruchs zu. Der Ort der Wildnis und der Gefahr erweist sich überraschend als Ort Gottes. Bethel, Haus Gottes, nennt Jakob ihn. Menschliche Maßstäbe, also unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit, dürfen wir hier nicht anlegen. Ein listiger Lügner und Betrüger bekommt mitten im Nichts eine Art Universalsegen. Gott verspricht ihm Land, also eine Heimat. Gott verspricht ihm, seine Nachkommen zu mehren. Es sollen so viele werden, dass sie sich in alle vier Himmelsrichtungen ausbreiten müssen, um Raum zum Leben zu haben. Und drittens verspricht Gott, Jakob zu begleiten, ihn zu schützen und ihn niemals im Stich zu lassen. Und dieser Universalsegen beinhaltet sogar den Segen für dich und mich. Das sagt uns der Vers 14. Weil alle Familien und Sippen dieser Welt durch Jakobs Nachfahren gesegnet sein sollen. Diese Machtdemonstration Gottes bekommt eine Inszenierung. Bitte nochmal das Bild von der Himmelsleiter. Wir sehen also den Schlafenden, aber wir sehen natürlich die Engel, und die, scheint mir, sind nicht nur da, um da die Treppen hoch und runter zu gehen, sondern sie sind da als Zeugen. So stelle ich mir das vor. Es sind Zeugen dabei, die Engel, die auf der Himmelsleiter auf- und absteigen, vermitteln Jakob die Nähe Gottes. Und er, Jakob, staunt: Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Hier ist Gottes Haus und das Tor zum Himmel. Und er nennt den Ort Bethel, Haus Gottes. Der baut mit dem Stein, der in der Nacht sein unbequemes Kopfkissen war, einen Altar. Menschen haben immer Altäre dort gebaut, wo nach ihrer Überzeugung Gott anwesend ist. Folgendes Zitat klingt wie eine provokante Paraphrase über Struktur, Sinn und Zivilisation. Mit dem Bau des ersten Altars wurde der Mensch zum Menschen. Wenn der letzte Altar niedergerissen ist, wird der Mensch zum Tier. Es ist kein bekanntes, eindeutig belegbares Zitat einer bestimmten historischen Person, drückt aber die uralte, tiefe Gottverbundenheit der Menschheit aus. Bethel wurde also zum ersten Ort in der jüdischen Geschichte, wo der Nachthimmel offen stand. Als im 19. Jahrhundert in Deutschland die kirchliche Sozialarbeit begann, Innere Mission genannt, besann man sich auf diesen Namen. Die diakonischen Einrichtungen in Bielefeld erhielten den Namen Bethel und sie heißen bis heute so. Bethel ist heute das größte Sozialunternehmen Europas mit 18.000 Beschäftigten, 9.000 davon in Bielefeld. In Bethel kümmerte man sich ursprünglich um Menschen mit Epilepsie. Heute kümmert man sich dort auch um Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranke. Bethel unterhält Pflegeheime und Hospize. Es sorgt sich um Jugendliche mit sozialen Problemen und um wohnungslose Menschen. Der Name Bethel soll zeigen: Wir wollen, dass für diese Menschen, die von Krankheiten, Problemen und Notlagen betroffen sind, der Himmel aufgeht. Wir wollen diesen Ort zu einem Ort Gottes für sie machen, wo sie konkret erfahren, dass Gott für sie da ist und sie segnet. Dietrich Bonhoeffer hat mit einem genialen Vorschlag den Glauben an Gottes Engel wieder neu zugänglich gemacht. Er spricht von guten Mächten, die uns umgeben und uns Tag und Nacht begleiten. Gute Mächte, das sind Engel. In einem Brief hat Bonhoeffer das ausdrücklich festgehalten. 1800 Jahre später waren himmlische Heerscharen, Hunderte, vielleicht tausende Engel mit einer Botschaft unterwegs, die die Welt verändern sollte. Euch ist heute der Heiland geboren. Dazu der Text aus Lukas 2. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in ihre Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken heftig, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft, die das ganze Volk in große Freude versetzen wird. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute für euch in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wieder war in einer Nacht der Himmel offen. Doch war es kein Traum. Es war real. Wieder offenbart Gott mitten im Nichts auf den Weideplätzen vor Bethlehem ein paar Hirten seinen Heilsplan. Damit setzt er die Segenslinie für sein auserwähltes Volk fort. Und mehr noch, Gott nimmt Menschen aller Völker mit hinein. Christ, der Retter, ist da. Zwei weitere Beispiele vom offenen Himmel. Zunächst Markus 1. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und das nächste Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte 7. Da geht es um Stephanus. Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah, und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen: Schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Es ist schon richtig, kein Mensch hat Gott je gesehen und von Angesicht zu Angesicht schon gar nicht. Kein Mensch würde den strahlenden Glanz seiner Majestät aushalten. So verbarg sich Gott am Tag in den Wolken des Sky und in der Nacht in einer Feuersäule, als er die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung begleitete. Er ließ einen Dornbusch in Flammen aufgehen und wies Mose an, seine Schuhe auszuziehen und nicht näher zu kommen. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Gott erschien Menschen in Träumen, auch Jakob sah ihn nur im Traum oben auf der Himmelsleiter. Hirten sahen die Engel und hörten ihren Lobgesang. Gott sahen sie nicht. Aber sie bekamen als Erste die Gelegenheit, Gottes Sohn zu sehen. Ganz nah. Sie hätten ihn anfassen können. Wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja auch angefasst. Sogar Jesus selbst sah als Mensch den Vater nicht. Nach seiner Taufe sah er in den offenen Himmel. Er sah den Heiligen Geist und hörte die Stimme Gottes. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Auch Stephanus konnte kurz vor seinem Tod in den offenen Himmel sehen und die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Welch ein Zeugnis vor den führenden Männern des jüdischen Volkes. Viermal berichtet uns die Bibel vom offenen Himmel in der Vergangenheit. Jedes Mal eine überwältigende Demonstration, die uns die Majestät und Herrlichkeit Gottes vor Augen führt. Jedes Mal eine fantasievolle Erzählung in dieser Zwischenzeit zwischen Heaven and Earth, zwischen Himmel und Erde. Jedes Mal ein anderer Aspekt der Zusagen oder Aussagen Gottes. Jakob und seine Nachkommen werden gesegnet. Das war unser kleiner Ausflug in das Alte Testament. Und dann weitet sich dieser Heilsplan Gottes auf uns alle. Alle Menschen sollen gerettet werden. Das passt ja auch heute zum vierten Advent, dass in wenigen Tagen werden wir wieder daran erinnert, dass das unsere Weihnachtsbotschaft ist, die bis heute gilt. Und dann bei der Taufe von Jesus, ich nenne es Vaterfreude. Gott sagt zu seinem Sohn, du bist mein lieber Sohn. Und Stephanus sieht, wie Christus verherrlicht wird. Er erlebt das. Und er wird es vielleicht sogar in seiner Todesstunde gefühlt haben. Nur Jesus gebührt alle Ehre. Mit einem fünften und für heute letzten Beispiel wenden wir uns der Zukunft zu. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete, glaubst du das nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf und herabsteigen. Jesus greift bewusst das Beispiel von der Himmelsleiter auf, weil er die Jakobsgeschichte bei seinen Zuhörern als bekannt voraussetzen konnte. Während der Begegnung mit Nathanael versichert Jesus, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf und herabsteigen. Damit kündigt er Kreuzigung und Auferstehung an. Engel dienen ihm und stärken ihn. Jesus macht die fundamentale Bedeutung seines Sterbens und Auferstehens für die Menschheit deutlich und weist auf seine Verherrlichung hin. Wir, die wir heute leben, wissen, was kurze Zeit später zum Passafest der Juden geschah. Christen glauben an Jesus und nehmen seine Rettung und Versöhnung mit Gott, dem Vater, dankbar an. Wir verehren Jesus als Herrn und Haupt der Gemeinde. Viele von uns haben ihn in ihr persönliches Leben aufgenommen. Ich komme zum Schluss. Viele Verheißungen haben sich erfüllt. Aber dieser offene Himmel, von dem Jesus im Johannesevangelium spricht, bleibt zeitlich offen. Er ist ein Zukunftsereignis. Gut möglich, dass dann nicht nur Einzelne, sondern Zehntausende sehen werden, dass der Himmel offen steht. Gut möglich, dass niemand Gott sehen wird. Aber alle werden die Engel Gottes über Jesus Christus hinauf und herabsteigen sehen. Sie werden vielleicht wieder Loblieder singen, wie damals in der heiligen Nacht. Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Was denkt ihr? Wäre doch prima, damit dabei zu sein. Ein toller Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Dieser offene Himmel ist dann mehr als Poesie und Gänsehautfeeling. Dieser Himmel wird unsere Heimat für unendlich lange Zeit. Dort werden wir Gott sehen. Und weil es am vierten Sonntag im Advent so gut passt, in diesem Himmel werden wir den Heiland treffen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich O Christenheit. Ich lade nach dem Gottesdienst zum Gebet ein. Wer heute Morgen den Eindruck hat, für mich steht der Himmel aber nicht offen. Es steht noch manch Trennendes zwischen mir und Gott. Kann Stefan oder mich oder eine Person seines Vertrauens ansprechen. Wir beten mit euch und für euch. Dann kann es Weihnachten werden, auch ganz persönlich für dich. Denn Christ, der Retter, ist da. Wer gesegnet werden möchte, melde sich bitte. Wir beten und segnen euch. Ich schließe mit den letzten Worten aus der Bibel. Die steht in der Offenbarung. Johannes, der dies alles bezeugt, sagt: Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Komm bald. Komm, Herr Jesus. Amen.